Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Heute vor 5 Jahren erschoss ein junger weißer Mann in einer Kirche in Charleston aus rassistischen Motiven 9 Menschen. An diesem Jahrestag ist, das wissen Sie, auch noch mittendrin die Situation, die wir haben, Proteste, Diskussionen nach dem Tod George Floyds. Kann man, muss man da also sagen, dass sich zwischen Charleston vor 5 Jahren und heute am Problem nicht so viel getan hat, am Problem Rassismus? Und haben die Demonstrationen gerade vielleicht die Kraft, etwas zu verändern? Das sind Fragen gleich. Erstmal erinnert Jan Bösche an diesen Tag vor 5 Jahren.
Der Täter kam zur Bibelstunde. Die Gemeindemitglieder luden ihn ein. Er saß bei ihnen, bis er seine Waffe herausholte und um sich schoss. 9 Menschen starben, unter ihnen der Pastor. Polly Shepherd war auch in der Bibelstunde. Sie harrte unter einem Tisch aus, betete. Jetzt, 5 Jahre später, erinnerte sie sich bei CBS, der Täter kam auf sie zu und fragte, ob er sie schon angeschossen habe.
They came up and asked me, did I shoot you yet? And I said, no. And he said, I'm not going to. I'm going to leave you here to tell a story.
Er sagte, er werde es nicht tun, er werde sie verschonen, damit sie die Geschichte erzählen könne. Der Täter, Dylan Roof, war 21 Jahre alt, weiß, voller Hass auf Schwarze. Er wollte offenbar einen Rassenkrieg auslösen und er hatte sich dafür eine symbolträchtige Kirche ausgesucht. Mother Emmanuel ist eine traditionsreiche afroamerikanische Gemeinde. Sie spielte eine wichtige Rolle in der Zeit der Sklaverei und in der Bürgerrechtsbewegung bis heute. Eric Manning wurde der neue Pastor. Er sagte, auch 5 Jahre später sei die Gemeinde noch auf dem Weg zu einer neuen Normalität.
We never really fully understand the amount of trauma a church, especially within the African-American community, experiences when that type of hatred is displayed.
Sie verstünden nie ganz, wie groß das Trauma ist, das eine afroamerikanische Kirchengemeinde durchmache nach so einem Zeichen von Hass. In den Tagen nach dem Attentat hatten Angehörige der Opfer ihr eigenes Zeichen gesetzt. In einer Gerichtsanhörung vergaben sie dem Täter. Bethany Newton Brown verlor ihre Schwester. Sie sagte, sie sei sehr zornig, sie seien aber eine Familie der Liebe.
We are the family that love built. We have no room for hate, so we have to forgive.
Sie hätten keinen Raum für Hass, darum müssten sie vergeben. Die Journalistin Jennifer Barry Haas aus Charleston hat ein Buch geschrieben, wie die Gemeindemitglieder den Angriff erlebten und wie viele von ihnen mit Vergebung reagierten. Sie sagte bei NPR, zweifellos sei die Vergebung für den Täter wunderschön und inspirierend gewesen.
That bow of forgiveness was beautiful and inspiring, no doubt about it, but it also gave cover to those who preferred to avoid addressing the harsh realities of racism and the enormous racial disparities.
Die Vergebung habe aber auch denen eine Tarnung geboten, die nicht über die harten Realitäten des Rassismus sprechen wollten oder über die enormen Ungleichheiten. Das Attentat löste damals nationale Debatten aus über das Waffenrecht und die Konföderiertenfahne aus dem Bürgerkrieg, die zu einem Symbol für Rassenhass geworden ist. Präsident Obama warnte damals bei einer Trauerfeier, sie dürften sich nicht auf symbolische Gesten einigen, ohne die harte Arbeit für einen tiefgreifenden Wandel.
It would be a refutation of the forgiveness expressed by those families. If we merely slipped into old habits.
Sie würden die Vergebung der Familien anfechten, wenn sie in alte Verhaltensweisen abgleiteten.
Amazing Grace.
Obama sang bei der Trauerfeier Amazing Grace, aber auch er konnte nicht verhindern, dass viele Reformforderungen und Debatten folgenlos blieben. Der Attentäter Roof sitzt im Gefängnis, auf ihn wartet die Todesstrafe. Seine Anwälte haben Anfang des Jahres Widerspruch eingelegt, ihr Argument, er sei psychisch krank gewesen, als er sich vor Gericht selbst verteidigt hatte. Polly Shepherd, die Frau, die er verschont hatte, sagte, sie wolle den Attentäter im Gefängnis besuchen, sie würde strikt der Bibel folgen.
I would go strictly by the Bible and go into the forgiveness part and just teach him how love is.
Sie würde mit ihm über Vergebung sprechen und was Liebe bedeutet.
Jan Bösche über diese Tat vor 5 Jahren und über die Reaktionen darauf, verglichen mit der aktuellen Situation, mit den Diskussionen gerade in den USA, spreche ich mit meinem Kollegen Thilo Kössler, unser Korrespondent für die Vereinigten Staaten. Herr Kössler, Charleston, das war ein Attentäter, das war ein Einzelner, aber ja nicht in einem luftleeren Raum. Welches politische Umfeld hat diesen Mann geprägt?
Ja, das ganze Umfeld, in dem er sich bewegt hat, war ganz klar rechtsextrem. Dylann Roof hatte eine Webseite, Last Rhodesian hieß sie, also der letzte Rhodesier, in Anspielung auf das weiße Minderheitsregime im damaligen Rhodesien, das heute Simbabwe ist. Und er selbst hat sich als Vertreter der These von der Überlegenheit der Weißen geoutet, als Supremacist. Jan Bösche hat es gerade eben schon angesprochen. Also kein Zweifel, Dylann Roof war ein geistiges Kind einer Bewegung, auf deren Konto eine Vielzahl von Terroranschlägen geht, wobei der 19. April 1995 als ein Fanal gilt, das war damals der Anschlag von Oklahoma City mit 168 Toten, begangen von Timothy McVeigh, einem Rechtsextremen. Die Politologin Kathleen Bellew aus Chicago hat in ihrem Buch Bring the War Home nachgewiesen, dass es sich bei den White Supremacists um eine Koalition aus Kuckucksklan-Leuten, aus Neonazis, Skinheads und paramilitärischen Einheiten handelt, die gezielt auf einen Bürgerkrieg in den USA hinarbeiten. Die letzte gemeinsame Aktion waren die Unruhen in Charlottesville im August 2017. Man erinnert sich noch an die scheußlichen Bilder damals. Donald Trump hat sie damals verteidigt. Er hat gesagt, unter den Rechtsextremen, da seien auch ein paar feine Kerle darunter gewesen. Das ist der politische Kontext, in dem man den Attentäter von Charleston vor 5 Jahren verorten muss.
Man kann sich ja jetzt im Prinzip über diese 5 Jahre im Netz wirklich von Fall zu Fall klicken. Fälle rassistisch motivierter Morde und dann auch häufig eben folgende Proteste, Debatten über den Rassismus alltäglich, strukturell oder auch speziell bei der Polizei. Aber am Ende waren diese Debatten und Proteste vorbei und jetzt könnte man etwas zynisch sagen, dann konnte man auf den nächsten Fall wieder warten. Was ist Ihre Einschätzung? Ist die Debatte, sind die Proteste, die wir jetzt seit dem Tod George Floyds erleben, irgendwie anders, nachhaltiger?
Also mein Eindruck ist, dass diese Proteste dieses Mal wirklich mehr Wirkung zeigen. Und das hat weniger damit zu tun, dass es sich um ein Wahljahr handelt, als damit, dass die Proteste eine viel breitere Basis bekommen haben. Es sind nicht nur Proteste der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und der anderen Minderheiten. Es ist eine viel breitere soziale Bewegung daraus geworden. Es sind Junge und Ältere beteiligt, Schwarze und Weiße, Reiche und Arme. Allein die Zahl der Demonstrationen in über 2000 Städten und Gemeinden ist viel größer als alles bisher dagewesene. Das heißt, der politische Druck ist eindeutig gestiegen und er wurde noch befeuert durch die Reaktionen von Seiten des Präsidenten, die viele aufgebracht haben. Die Älteren zum Beispiel, die nicht verstehen konnten, dass er einen 75-jährigen Demonstranten zu einem gemeingefährlichen Antifa-Agent-Provokateur erklärt hat. Der Mann war als Christ und im Namen der katholischen Kirche unterwegs und das hat auch die Kirche empört. Die Kirchen waren auch über diesen umstrittenen Fototermin Donald Trumps mit der Bibel in der Hand inmitten der Unruhen überhaupt nicht glücklich. Und schließlich haben sich auch weite Kreise des Militärs von ihm distanziert, weil er das Militär gegen friedliche Demonstranten einsetzen wollte. Das alles hat zu einem größeren Bewusstsein über den rassistischen Kern der Polizeigewalt geführt und über die Art und Weise, wie der Präsident rassistische Reflexe immer wieder bedient. 3/4 der Amerikaner sind der Meinung, dass es sich bei den jüngsten Todesfällen durch Polizeigewalt eben nicht mehr um Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturelles Problem, das viel tiefer geht.
Kurze Frage noch zum Schluss, Herr Kössler. Ein Punkt, der damals ja zur Debatte stand, war ja auch die Frage, auch keine neue Frage, die immer wiederkehrende Frage nach einer Änderung des Waffenrechts. Obama wollte das damals, hat eine Verschärfung angeregt. Stehen wir denn da heute irgendwo anders als damals?
Nein, man hat immer geglaubt, nach den jüngsten Massakern auch, in El Paso, in Dayton, in Parkland, Florida, war der Aufschrei groß. Es waren damals Tausende auf den Straßen. Man hat eine Verschärfung des Waffenrechts gefordert, so wie Obama damals nach Charleston. Aber es hat sich im Grunde gar nichts getan. Donald Trump hatte zuletzt nach Parkland gesagt, jawohl, er dringt zumindest auf eine Altersbeschränkung. Es gibt sie noch immer nicht beim Kauf von halbautomatischen Waffen. Sie sind immer noch frei verkäuflich ab 18 Jahren. Auch das Bundesrecht hat sich überhaupt nicht geändert, auch wenn einzelne Bundesstaaten schärfere Bestimmungen jetzt haben, zum Beispiel was die Background-Checks angeht. Aber das Land ist nach wie vor waffenstarrend. Es gibt 300 Millionen Waffen im Land, 88 Waffen pro 100 Einwohner und 340 Massaker im Jahr, so viel wie in keinem anderen Land der Welt.
Informationen von Thilo Kössler. Dankeschön.